Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Sie wollten nach Hoffenheim nur kurz Zigaretten holen und ihre Mütter nach Hause bringen und dann waren sie 2 Wochen lang verschwunden. So wie der Erfolg von Werder Bremen. Aber da sind wir wieder und hoffen mal, dass es bei Werder auch so ist. Hallo Jan, hallo alle, herzlich willkommen zu Folge 228, für die wir noch keinen Titel richtig festgelegt haben.
Ich stelle mir gerade vor, wie die Worum Podcast-Bubble mit Stangen und Bierbechern nach uns schmeißt, nachdem wir uns einfach leise aus der Hintertür rausgeschlichen haben und 2 Wochen weg waren.
Ja, aber die Worum Podcast-Bubble, übrigens die beste Bubble der Welt aller Zeiten.
Selbstverständlich.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Wenn die uns so kommt, sie weiß, der Worum Podcast ist wie ein scheues Reh.
Ja, das ist eine NGO. Wir wurden gerade von Friedrich Merz, der hat die Überprüfung des Worum Podcasts verlangt.
Okay, ja. Das hätte ich gern schriftlich und rahme es mir ein. Ja, ja, dann stehen wir auf der guten Seite. Ja, gute Seiten, schlechte Seiten.
Ja, auch ein schöner Titel.
Ja,
auch
ja. Ein schöner Titel. Schreibt gleich auf, denn das ist die bittere Wahrheit. Wir haben einen Titelfavoriten, aber es liegt vor allem an mir, dass wir uns noch nicht festgelegt haben. Ich nörgel noch so ein bisschen rum. Jan, nimm uns mal mit. Der Titel, du bist sogar dafür, obwohl das ja nun nicht gegen deine Distribution, nicht deiner Distributions Mentalität, sag ich mal.
Ja, ich finde, zurück auf Los trifft es ganz gut irgendwie so ein bisschen, ne? Denn es braucht nichts weniger als einen kompletten Neustart irgendwie des Systems. Und das heißt ausdrücklich nicht nur sportlich vermutlich, sondern halt eben wohl vor allem auch kopftechnisch. Ich wäre dazu bereit, im Sinne der gesamten Distributionsabteilung generös über das Ü im Titel hinwegzublicken, wenn wir uns denn darauf einigen können. Allerdings muss ich sagen, gute Seiten, schlechte Seiten finde ich wirklich nicht schlecht.
Ja, also passt ja auch ein bisschen, ich sag mal, in die Dramaturgie der letzten Wochen.
Ja, eben.
Damit auch nochmal kurz zur Erklärung, warum wir abgetaucht sind als öffentlich-rechtliche Nachrichtenredakteure. Sag ich mal, Bundestagswahl und eine Wahl im Norden, das waren Großkampftage.
Ja.
Ne? Und ja, da ist leider so ein bisschen Zeit verloren gegangen.
Die Betonung liegt auf Freizeit. Ja?
Ja, verloren gegangen für die schönen Dinge im Leben, die aber auch nicht immer schön waren. Ja, gute Seiten, schlechte Seiten.
Ich schreib's mal dazu. Wir starten in die Aufnahme mit, die Folge heißt Zurück auf Los, mit der Option, eventuell noch was Besseres zu finden. Ich schreibe es mal mit auf die Liste und vielleicht lassen wir es ein bisschen sacken, während wir aufnehmen und dann gucken wir mal.
Und ich sage dir mal eben 2 Pro- und 2 Kontra-Gründe in meinem grün-weißen Kopf und Herzen zu dem Titel. Also erstmal, also Zurück auf Los. Erstmal, das ist ja so ein Monopoly-Ding, ne? Und
ja,
ne, ja. Gehen Sie zurück auf Los, ziehen Sie keine 4.000 Mark ein. Das trifft.
Das hast du falsch im Kopf, die Regel. Gehen Sie ins Gefängnis, gehen Sie nicht über Los, ziehen Sie keine 4.000 Mark ein.
Die Karte, weiß ich noch, habe ich als Kind immer drauf geachtet, dass ich diese, Sie kommen aus dem Gefängnis Freikarte.
Ja, bunkern.
Ja, auf jeden Fall, das hat mir gefallen, das holt mich in meiner Boomer-Romantik ab, gute alte Brettspiele. Und zweitens Zurück auf Los, was mir auch gefällt, und da kommen wir schon so ein bisschen in den Deep Talk vielleicht rein, ist, dass es nicht so ein Katastrophenszenario beschreibt, obwohl man das ja, wenn man unsere Bilanz 2025 anguckt, durchaus auch fühlen, denken und argumentieren darf, ja, die komplette Selbstzerstörung. Aber wenn man das mal netto betrachtet, und das gefällt mir, wie gesagt, gut, ist Zurück auf Los. Wir stehen ja da, wo wir vor der Saison dachten, wenn wir da stehen, ist okay.
Ja, und auf jeden Fall antizyklisch handeln, ne? Also während andere große Politiker auf dieser Welt nach dem Prinzip verfahren, ihr Umfeld erstmal brechen zu müssen, bevor man es wieder aufbaut.
Ja, lass uns kurz im Monopoly-Bild bleiben, einfach mal das Spielbrett umwerfen.
Ja, genau. So. Genau, wie irgendjemand sagte das doch mal, mit dir zu diskutieren ist wie mit einer Taube Schach zu spielen. Schmeißt alles um, kackt aufs Spielfeld und tut trotzdem, so hätte sie gewonnen.
Hat das jemand mal zu mir gesagt? Oder zu dir?
Wahrscheinlich eher zu mir. Im Zweifelsfall eher zu mir, denn ich, es klingt genau nach Siegert. Ja?
So, aber die Stoßrichtung verstehst du.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Warum das zwei Punkte in meinem Kopf sind, wo ich sage, okay, ja, kann man nehmen. Und der dritte ist natürlich den Siegert aus der Distribution mit dem Ü.
Ja, das ist lieb von dir, aber ich sag dir auch ganz, also ich glaube, das ist eine Gratwanderung, denn Spoiler, auch in der Worum Podcast Bubble, die tendenziell eher eine Positive Vibe Bubble ist, vernimmt man zunehmend auch virtuelle Rentopas über der Balustrade im Oberhang hängend nach den Ergebnissen und Leistungen der letzten Spiele. Also ich glaube, wir brauchen so ein bisschen Raum für Dampf ablassen und wir brauchen aber auch ganz viel Raum, auch proportional ganz viel Raum für, lass uns doch mal bitte darüber nachdenken, was denn eventuell auch in Anführungsstrichen kleine Mutmacher für dann die nächsten Wochen sein können.
Ja, weil das ist aber doch im Prinzip der Überbau für das ganze Setting, in dem wir jetzt sitzen, ja, für diesen Moment gerade. Es ist kompliziert, ja, es ist fucking komplex. Ja. Und lass mich auch noch die zwei Gründe sagen, die mich so ein bisschen stören an dem Titel. Nämlich genau das, was du sagst, Zurück auf Los, klingt so, naja, wir haben es mal versucht, ne? Ja. Hat nicht funktioniert, jetzt sitzen wir wieder bei uns. Ne? Jetzt sitze ich wieder gemütlich in meinem Garten. Hätte ja klappen können, ja. So. Aber das ist mir nämlich genau, was du sagst, und da fühle ich auch die Bubble mit, und wir sind ja auch Teil dieser Werder-Bubble. Das ist mir zu verharmlosend, weil ich sehe da schon andere, sag ich mal, Problemzonen, die aufgerissen sind, die für mich größer sind als dieses, na ja, gehen wir mal zurück.
Ja, ne? Genau.
So. Weißt du, was ich meine?
Ja, im Prinzip, total.
Da hast du mich auch abgeholt. Ja.
Ja, also deswegen, ja. Ne? Und man darf ja auch nicht vergessen, der Worum Podcast ist im Prinzip nicht mehr der Worum Podcast, der er bei der letzten Folge noch war, wenn man so will, ja. Wir haben die letzte Folge nach einer gefühlt damals deprimierenden Heimniederlage gegen Hoffenheim aufgenommen, ganz kurz, mit viel Hoffnung im Bauch, ganz kurz vor dem Spiel in Freiburg, und little did we know.
Ich trau mich gar nicht mehr, meine Mutter anzurufen, ja, nach diesem Hoffenheim-Spiel. Übrigens, wenn ich das noch ganz kurz einstreuen darf, geht auch ganz schnell ein bisschen Nabelschau. Ich nenne keine Namen, aber vielen Dank für die liebe Zuschrift, die ich bekommen habe, ein paar Tage nach dem Hoffenheim-Spiel, die da lautete, so süß, wie du deiner Mutter den Schal umgebunden hast. Wir haben dich gesehen, aber wir wollten euch nicht stören.
Oh.
Ich nenne keine Namen. Es ist, es war schön, es hat mich gefreut. Nur
so, es menschelt dazu in der Bubble.
Auch jetzt gegen Wolfsburg waren Mütter im Spiel, diesmal deine.
Ja, die du seit Ewigkeit mal wieder gesehen hast, die hat sich gefreut.
Ey, und ich mich auch. Liebste Grüße, Margot. Ich verspreche einen Sieg.
Ja,
das nächste
Mal, genau.
Ja, genau. Ja, das störte mich zurück. Und der zweite Punkt, der mich störte, war oder ist, dass, weiß ich auch nicht.
Du also, weißt, okay, du lass mich meine Karte noch eben durchbringen. Das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war vor Freiburg. Dann kam entgegen unserer Hoffnung diese wirklich gemeine Klatsche. Dann war auch bei mir, ich glaube bei dir sogar auch, aber ich habe es dann halt auch öffentlich kundgetan, einfach auch zwei Tage lang, leckt mich alle an die Füße. Ich will hier überhaupt nichts mehr von Werder wissen. Ja, ich mache jetzt Werder Sabbatical bis zum Pokalspiel in Bielefeld und danach bin ich wieder bereit, Energie zu investieren. Nein, war ich nicht, verdammt nochmal.
Ja. Naja, warst du eigentlich doch, weil das ist halt das kürzeste Sabbatical aller Zeiten. 3 Tage, ja, von Freiburg bis zum Pokal.
Ja, noch nicht mal, ja genau, ja, doch 3 Tage, ja. Ja, ja. Hat mir nicht viel gebracht, denn es ging nahtlos weiter und ja, mein Gott. Also.
Ja. Die letzte Folge war, wie gesagt, vor dieser katastrophalen englischen Woche. Ja, der Cry February stand auch noch auf der Liste. Können wir nicht nehmen, weil wir es nicht aussprechen können.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber das, genau deswegen würde ich es fast nehmen.
Ja, okay, schreib auf. Ja, also auf jeden Fall passt es, weil es war, ich weiß, wir hatten auch schon mal über den Cry January nachgedacht und dachten dann aber, es ist ja erst Mitte Januar, vielleicht dreht sich der Wind ja noch. Hat er nicht. Und vom Februar können wir jetzt wirklich abschließend sagen, er wird nicht als einer meiner Lieblingsmonate.
Mein Freund. Der Cry February hat sich gerade in meinem Kopf auf die Nummer 1 geschoben, unserer Liste.
Dann nehmen wir den jetzt, weil ich finde, es passt. Der ganze Monat war zum Heulen.
Ja.
Und ich habe auch noch ein kleines Anekdötchen dazu. Weißt du, es gibt ja hier diese Aktion, ne, ab dem 1.1. auf Alkohol zu verzichten so und enthaltsam zu sein. In Tschechien, ich glaube, das einzige Land, in dem pro Kopf noch mehr Bier getrunken wird als in Deutschland, gibt es das Ritual des Dry February mit der Begründung, der Monat ist kürzer.
Ja, February, okay. Ja, ich lerne es noch.
Ja, also war auf jeden Fall ein ziemlich drüger Februar.
Ja.
Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Mit dem Titel kann ich arbeiten.
Ich auch. Finde ich gut, ist genommen, müssen wir uns zumindest über den Punkt keine Gedanken mehr machen.
So, dann gab es diese 0:5 Schraube in Freiburg, wo ich vorher noch, kann ich mich dran erinnern, vor 2 Wochen dachte, ich habe irgendwie das Gefühl, so ein Hoffenheim, dass wir da, so zerbrechen wir nicht nochmal. Freiburg hatte diese Schummel 1-0-Siegesserie, ne, hinter sich und ich dachte, wir nehmen da was mit, hatte 1-1 getippt. Was passiert? Standard, ja. Werder fängt wieder, fand ich, schon ersatzgeschwächt, aber überraschend stark an. Mhm. Ja. Wir waren wirklich relativ spielbestimmt und Freiburg hatte schon ein bisschen Respekt vor uns, muss man sagen, Anfang des Spiels. Dann kam, und das habe ich als Bruch in Erinnerung des Spiels, die Verletzung von Duxch.
Ja.
Und da hast du, fand ich, gemerkt, das hat richtig gesessen. Und das war diesmal noch bevor das erste Gegentor uns gebrochen hat, war das schon das erste, da wo wir angebrochen wurden, fand ich. Das hat man richtig gemerkt, wie die Mannschaft dachte, oh nee, das jetzt nicht auch noch bitte.
Ja, genau. So. Und das wollte ich gerade sagen, aber das schlägt genau in die Kerbe. Ne? Zieht sich wie ein roter Faden durch. Ist für mich nicht erst mit Freiburg gestartet, sondern schon vorher. Die Mannschaft kämpft oder hat einfach irre damit zu kämpfen, mit so Nackenschlagserien umzugehen. Ne,
weil ja, und auch das und auch Momente so zu empfinden, weißt du, das dann gleich als Nackenschlag zu empfinden, wo sie vielleicht im November gesagt hätten, komm, scheiß drauf, weiter.
Ja, genau, das meine ich. Ne, dass ihnen das halt einfach nicht mehr gelingt. Und das ist halt meistens dann auch so, wie würde meine Oma sagen, ein Unglück kommt nicht selten allein. Ja, das, dann kommt nämlich direkt nach Duxchs Verletzung, kommt dann dieser Fallrückzieher.
Richtig. Ja.
Und dann kommt halt eben dieser Sonntag, bei Grifo ist es gar kein Sonntagsschuss, weil das gelingt ihm leider in frustrierender Regelmäßigkeit. Aber kommt halt eben dieser Traumfreistoß noch dazu. Also es sind also auf jeden Fall noch nicht mal Szenen, wo du sagst, irgendwie, die haben uns ausgespielt. Ja?
Nee, exakt. Wir waren in der ersten Halbzeit in Freiburg die bessere Mannschaft, ohne dass man sich das jetzt schön durch die Werderbrille schön trinken müsste. Wir hatten ja auch noch den Elfer.
Ja, genau. Und wenn Silva den macht, dann läuft das Spiel anders.
Ja, und vorher hatte er ja auch noch eine Chance und so. So, und das sind alles Sachen. Und auch da muss man ja sagen, man neigt dann ja auch immer gleich zu dieser Komplettzerstörung von einzelnen Spielen. Weil der bringt gar nichts und so. Muss man bedenken, erstmal, er nimmt sich die Verantwortung, weil Duxch ja verletzt war. Ja, das ist doch positiv schon. So, und er hatte vorher in der Bundesliga Elfmeterquote 12 von 12.
Mhm.
Ja, also es ist okay, dass er den nimmt. So.
Der ist auch nicht so schlecht geschossen.
Nee, genau. So, und Atubolu, ja.
Hält seinen vierten Elfer in Folge, das gehört halt auch zur Wahrheit.
Ja.
Ist jetzt noch ein Elfmeter vom Bundesliga-Rekord weg. Ja. Ist, der vierte in Folge gehaltene Elfer. Du und, also da bin ich zu 100% bei dir, aber der Elefant im Raum ist doch, und das ist dann letzten Endes das, wo ich auch nach wie vor keine wirkliche Idee habe, woran das liegen könnte. Es ist dieses unerklärliche auf einmal Einbrechen.
Ja, genau. Aber ich finde, das können wir ja jetzt in ganze, die letzten Wochen praktisch chronologisch kann man das ja abarbeiten. Ja. Wir müssen ja jetzt nicht bei jedem Spiel ins Detail gehen, ne? Aber diese Geschichte, ich fand diese Verletzung von Duxch, ne, hat so gesessen in der Mannschaft, weil auch das ja nicht einfach nur Pech ist. Wir sprachen darüber, dass Duxch in die Winterpause, also keine Winterpause zur Vorbereitung hatte, ne? So, dass er nicht ganz fit war vorher schon. Kannst dich dran erinnern?
Ja, klar.
Und ja, Hoffenheim ja auch zur Pause rausging und so, weil ihm einfach die Vorbereitung fehlte wegen dieser OP, was war das, Schilddrüse oder
genau.
Ne, so. Mhm. Also irgendwas, was gemacht werden muss. Wo, ne, und natürlich auch da, letzte Folge war ja noch so Duxch und so, können keine Standards und so, auch da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber dass er sich dann verletzt in Freiburg, ist ja auch wieder der Klassiker, dass du nicht austrainiert bist, keine richtige Vorbereitung hattest und zu früh wieder zu viel willst und zack, verletzt Muskel.
Ja, genau.
Verletzung, ja. Ja. So, hat ja eine gewisse Dramaturgie. So, und da noch ein Satz, das hatte ich mir nämlich schon vorgenommen, vor zwei Wochen, das zu sagen. Dieses Gemotze über Duxch und er wird sich nicht richtig reinschmeißen und so, ne? Nennt mir, ich weiß nicht, aber wer von euch bitte macht eine dringende Schilddrüsenoperation in seinem Urlaub, damit er dem Arbeitgeber keinen Tag ausfällt, freiwillig? Ich würde es nicht tun. Ich würde mich krank schreiben lassen. Ja. Und ich wette, jeder Fußballprofi, jeder von uns hätte Verständnis gehabt, von wegen, der muss diese Schilddrüsen-OP machen, der fällt jetzt aus. Niemand hätte das kritisiert, sondern gesagt, oh, scheiße, ausgerechnet jetzt und so. Ja. Nur seht, auch das muss man als Geste vielleicht sehen, ne, dass das halt auch ein Zeichen war, ich investiere hier alles für Werder Bremen, verzichte auf meinen Urlaub, spiele halb fit wieder und ich glaube, diese gefühlte Ungerechtigkeit, für die Sportsmänner da fühlen für ihren Kollegen, die habe ich irgendwie so ein bisschen gespürt, habe ich mir eingebildet, als das in Freiburg dann, ja.
Ja, wissen wir nicht, ne? Ich, also das mag gut sein, aber hattest du denn das Gefühl, dass sich jetzt auch in dem Kontext die Leute nochmal übermäßig an Duxch abgearbeitet haben? Das Gefühl hatte ich
Nein,
gar nicht.
Ich will da auch überhaupt nicht in irgendein Detail mich reinsteigern, darum geht's nicht, ne? Ich wollte eigentlich nur zwei Sachen sagen. Erstens, vielleicht ein bisschen abrüsten, was das Thema Duxch ist an allem schuld angeht, grundsätzlich, ne? So, und das nochmal würdigen, dass das nicht jeder macht in seinem Urlaub, diese OP in seinen Urlaub zu legen. Und zweitens, was ich eigentlich vor allem verdeutlichen wollte, war, dass alles eine Entwicklung, alles eine Geschichte immer, eine Vorgeschichte ja. hat. Der verletzt sich und fällt aus, eben wegen dieser fehlenden Vorbereitung im Winter. Ja, ja. Ein Agu zum Beispiel, der jetzt reingeschmissen wird, wie lange war der verletzt? 5 Monate?
Nee, so lange nicht. Aber auf jeden Fall, ja, also 3 bestimmt, ja. Hm.
So, ne? Da muss man sehen, dass der nicht von der ersten Minute an gegen ein Team wie Wolfsburg sofort 100% in allen Abläufen drin sein kann. Ne? Sowas meine ich. Ne? Das hat alles immer Vorgeschichten, warum dann Momente so sind, wie sie sind.
Ja, also ich würde es jetzt, würde mich da jetzt auch wirklich gar nicht auf dieses Duxch steht im Fokus der gesamten Entwicklung irgendwie verrennen wollen, sondern ich glaube, und das ist dann eher auch was irgendwie, finde ich, dann auch so schleichend Einzug erhalten hat, ne? Wir arbeiten uns dann letzten Endes daran ab, dass diese Mannschaft halt eben mental komplett den Halt verliert und sich selbst in einen Abwärtssog irgendwie auch hineinmanövriert. Und man sitzt irgendwie wie so ein Beifahrer, wie so ein gefesselter Beifahrer. bei einem Autounfall irgendwie daneben und muss sich das alles mit angucken. Aber es wird halt eben, glaube ich, auch eine, und das ist dann einfach auch scheiße, aber es ist dann halt eine unglückliche Verkettung von Umständen, die diese Mannschaft einfach weiter nach unten zieht. Ne? Und dazu gehört nicht nur, dass Duxch ausfällt oder schlecht spielt, weil er sich im Dienste der Mannschaft hat operieren lassen und dann ihm eine Vorbereitung fehlt. Aber es geht halt eben auch um Dinge wie Friedelverletzung. Es geht halt eben auch um Dinge wie Schmiederkältung. Es geht damit um Stay-Ausfall, der dadurch auch aus dem Tritt kommt und wieder, wie es bei ihm immer ist, Wochen braucht, um wieder seine halbwegs vernünftige Form zu erlangen. Und damit haben wir quasi über Wochen hinweg mit nur Teilen einer ganz wichtigen Achse agieren können, die Stabilität bedeutet für diese Mannschaft. Ja, und wenn diese Achse über Wochen hinweg, also wir reden ja wirklich von, weiß ich nicht, von 10 Spielen, so nicht bestehen kann oder immer wieder sich mit leistungsschwächenden Aspekten auseinandersetzen muss, ja, dann sind wir an einem Punkt, den Ole Werner schon vor 2-3 Wochen gesagt hat, dann braucht es einen breiteren Kader, um sowas schadlos zu überstehen. Den hat Werder nicht. So.
Ja, und trotzdem ist das auch ja nicht die ganze Wahrheit. Ne? Es ist nur ein Teil der Erklärung, dass natürlich wirklich das Karma is a bitch war die letzten Wochen. Ja. Ne? Du kannst auch noch aufzählen, was dazu kommt. Kannst du dich an diese Serie von 5 Spielen mit den Schiedsrichterentscheidungen erinnern? Ne? Die uns ja auch jedes Mal, die immer in jedem einzelnen Spiel nicht die alleinige Entschuldigung für irgendwas sein können oder sollen. Aber natürlich entwickelt sich eine gewisse, ein Negativflow.
Ja.
Ne? Wo dann, wie du eben meintest, wo dann Nackenschläge, wie, keine Ahnung, Duxch verletzt 14. Minute, ja, wo man im November gesagt hätte, ja gut, scheißegal, dann bring halt Berkey oder bring halt Jinma, ne, oder so. Kein Problem, ne, das kompensieren wir auch. Aber jetzt ist es ein Nackenschlag plötzlich. Ja. Ne? Das meine ich. Und wie gesagt, alles das ist keine Entschuldigung und keine alleinige Erklärung, aber es bringt dich halt in einen gewissen Flow rein, der dann dazu führt, ne, und da war ja auch in den letzten Wochen wurde das ja auch offen kommuniziert vom Trainer und ja auch von Spielern wie Leo und anderen, ne, dass dadurch halt auch durch den fehlenden Erfolg auch der Glaube und der Zusammenhalt gelitten haben. So.
Ja, und, das ist das, was ich meine mit Abwärtssog, ne? Also das ist ja genau
richtig.
Das. Und nochmal Disclaimer, nur für die, die es jetzt gerade nicht gehört haben, was Thomas gesagt hat. Ausdrücklich, wir sagen nicht, dass das alles entschuldigt und wir sagen nicht, dass das eine Erklärung für teilweise unerklärliche Leistungseinbrüche ist, obwohl Spiele vielleicht in einer bestimmten Phase sogar den Eindruck erwecken, als würden sie für uns laufen, ja.
Aber es macht halt was mit dir im Kopf, ne? Das ist halt so, keine Ahnung, stell dir vor, du machst Online-Dating. Ja, so, und du hast, ich hab's ehrlich gesagt, ich habe null Ahnung davon, muss ich ehrlich sagen, aber so, und du machst 5 Dates nacheinander, weil du willst dringend eine Beziehung und machst 5 Dates nacheinander, ja, Montag bis Freitag, so, und 5-mal fängt's irgendwie ganz nett an, aber am Ende heißt es so, ruf mich nicht an, ich melde mich. Ja, 5-mal nacheinander.
Okay, wo so, geht dieses Bild hin, Thomas? Ich bin sehr gespannt.
Ich brauche nur noch 2 Sätze. Ja. Das kann an allen 5 Tagen komplett unterschiedliche Gründe haben. Montagabend meldet sich der vermisste Ex während des Dates und schreibt Dings, komm zu mir zurück. Ja, Dienstag während oder des Dates oder so kommt irgendwie, sie haben den Job in Rio de Janeiro, ne? Nächste Woche geht's los. Mittwoch, Donnerstag, das kann 5 unterschiedliche Gründe haben, von denen du gar nichts weißt, aber Freitagnacht auf Samstag bist du gebrochen.
Bist du trotzdem alleine.
Ne? Und hast 5-mal auf die Fresse gekriegt, gefühlt. Und dann fängt dein Kopf an zu arbeiten. Dann sagst du ja nicht, ja, montags war es der Schiri, Dienstag war da und Mittwoch unser Torwart und Donnerstag das, sondern du denkst, Alter, was stimmt nicht mit mir?
Und exemplarisch sind dafür Szenen wie, Ginmar ist 100%ige gegen Bielefeld. Stay ist 100%ige gegen Wolfsburg. Ja, also dieses, wo du ihn zugucken kannst dabei, ja, wie sie in Situationen, wo sie in der Hinrunde noch den Kopf ausschalten und das Ding irgendwie mit einem Panenka am Torwart vorbei tricksen, ja, jetzt du ihnen schon das Panik-P in den Augen siehst, wenn sie noch 20 Meter vom Torwart weg sind.
Richtig. Ja. Ne? Also gerade Stay fand ich exemplarisch. Oder ja, auch Ginmar hatte ja, glaube ich, in 2 Spielen läuft er alleine auf den Keeper zu. Also wir reden ja nicht über Chancen. Ist ja kein Vorwurf an Chancen vergeben. Chancen, die sich Leute selber erarbeiten. Ne? Also keine Ahnung. Denk kurz vor Schluss Hoffenheim, Silva legt ihn im 16er für Ginmar auf, Ball geht an die Latte. Ja. Kein Vorwurf. Ne? Aber wenn du alleine aufs Tor zuläufst,
ja. Augsburg, Lupfer von Ginmar aufs Tor, wo er alleine auf den Torwart zuläuft.
Ja, und auch Stay, da kannst du ja zugucken beim, ne, wie hat der die Dinger in der Hinrunde? Da hat er es nicht einmal überlegt. Ja. Und da haben wir ihn noch gelobt und gedacht, so jetzt ist endlich der Kopf aus und jetzt ist er wieder an.
Und das sind alle Szenen, genauso wie der Elfer von Silva gegen Freiburg, das sind alle Szenen, die zu einem Zeitpunkt passieren, wo wir nicht in der 93. sind, ja, sondern wo du dann möglicherweise nochmal so diese genau diesen Effekt hast, nachdem wir uns jetzt sehen, so diesen Ketchup-Flaschen-Effekt, weißt du? Es muss nur einmal rauskommen und dann schießt es alles raus.
Und diese ganze Situation, die wir jetzt beschrieben haben, die ist ja im Prinzip schon erkannt und auch benannt worden, auch von Team und Trainer, vor dem Pokalspiel. Ne? Da gab es ja auch schon Protest der Ultras in Freiburg nach dem 0:5.
Ja. Und zwar also erst mal richtig Ansage. Und dann aber auch wirklich auch richtig Choreo mit und jetzt im Pokal alles geben, sich zerreißen und den Bock umstoßen.
Ja, und da hatte ich aber den Eindruck, das ist beim Team auch angekommen.
Ich auch.
Ja.
Also, oder sagen wir es mal so, also ich fand halt auch das Signal von den Ultras gut, ne? Zu sagen, ey Leute, was war das denn? Aber scheißegal, jetzt dafür dann am Dienstag richtig Gas geben, alles reinhauen.
Ja, so, und dann kommt das Pokalspiel und ich war persönlich 100%ig sicher, dass diese Standpauke von den Fans, also dieses freundliche Kopfwaschen noch und wo gesagt wurde, Leute, ihr spielt hier nicht für irgend so einen Leipzig-Plastik-Scheiß, sondern wir sind Werder Bremen so und so wollen wir euch nicht sehen. Und jetzt kriegt ihr noch die Chance in Bielefeld. So. Und ich war 100%ig sicher, dass wir das Ding ziehen in Bielefeld. Und ich war auch nach den ersten 20 Minuten oder ich weiß gar nicht mehr, wann wir das Tor gekriegt haben. Da war ich 100%ig sicher. Auch da hatten wir schon Chancen, in Führung zu gehen.
Ja, ja, und umso bezeichnender und für mich dann auch umso mehr Indiz dafür, dass es in erster Linie ein Kopfding ist, ist dann halt eben auch, dass nach dem Freiburg-Spiel, ne, also nach dieser 5:0-Schraube, also ich glaube, dass das auch ein Wirkungstreffer für den Kopf war, mindestens für einige Spieler. Denn die anderen beiden Spiele, also Bielefeld und Wolfsburg, verlieren uns Spieler. Bleibe ich bei. Die Spiele werden durch individuelle Fehler einzelner Spieler verloren. Beide.
Bielefeld und Wolfsburg. Ja, deswegen bin ich nämlich auch der Meinung. Also es gibt schon große kritische Punkte und Problemzonen, meinte ich ja eben schon, die offen da liegen, um die wir uns kümmern müssen. Aber es war auch kein Meltdown. Also es war eigentlich klassisch Werder Bremen von die letzten Jahre. Eigentlich, ja, kann man sogar sagen, besseres Team, aber individuelle.
Ja, Moment. Da würde ich ganz gerne dich nochmal an deine Worte von vor 5 Minuten erinnern wollen, denn da bin ich zu 100% bei dir, ne? Angesichts der Ansage nach dem Freiburg-Spiel ist die erste Halbzeit Bielefeld in meinen Augen unerklärlich.
Also das gilt jetzt eigentlich auch nur für Wolfsburg.
Für Wolfsburg, ja, okay.
Für Bielefeld. Ja, okay. Ne? Und trotzdem bis zum ersten Gegentor hatten wir es ja doch geschafft, da die Alm zumindest da den Stecker erstmal zu ziehen und dieses Jump and Run erstmal zu stoppen, die Wildheit, und hatten ja eigentlich keine schlechte Kontrolle, so bis das Gegentor dann.
Aber wir haben halt eben auf der anderen Seite auch, also, weil ganz ehrlich, ne, und ich weiß gar nicht, haben wir, glaube ich, sogar, zumindest bilateral haben wir auch darüber gesprochen, ne? Also auf der Alm im Viertelfinale DFB-Pokal bei einem Drittligisten, ne, selten kannst du mit Ansage dahin fahren. Und du kannst zu 95% davon ausgehen, dass du richtig liegst, wenn du sagst, ich weiß, was hier kommt. Das ist einfach nur, ja, und dafür ist die erste Halbzeit halt, also gelinde gesagt, eine Frechheit.
Ja, aber war das nicht, vielleicht täusche ich mich auch, aber mein Eindruck war, dass, ich sag mal, Aufgabe 1, die Werder hatte, ja, nach Anpfiff war, erstmal hier Ruhe reinbringen.
Ja.
Und, ne, Spielkontrolle. Ja. So, und das ist ja erstmal die erste Viertelstunde, ich weiß gar nicht mehr, wann das Tor dann gefallen ist, hat das ja erstmal funktioniert. Wir haben zwar nicht dominiert nach vorne, aber es war Ruhe im Karton.
Ja, aber das war doch klar und dann gibst du es komplett außer Hand.
Ja, und das ist ja das Schlimme.
Ja, genau.
Ne? Dann kriegst du durch einen, genau wie du meintest, ne, durch einen ganz klar zu benennenden individuellen Fehler, das war der Versuch von Malatini, 1 gegen 1 zu gehen in der letzten Verteidigungslinie.
Genau.
Falscher Moment. Ne? Er hat es davor auch schon mal gemacht, da hat es geklappt und wir hatten die rechte Seite offen. In dem Fall fehlende Erfahrung, Klassiker.
Ja.
So. Und da kriegen natürlich sofort, und dass wir dann zerbrechen.
Ja, genau das.
Ist ja die große.
Was du ja meintest.
Wir hätten ja auch genauso ruhig weiterspielen können und sagen können, Alter, 15 Minuten.
Genau, exakt. Passiert. Exakt genau das. Exakt genau das. Und zur Wahrheit gehört ja auch, und darüber haben wir, oder das war ja dann ja auch sichtbar, ja, Werner wechselt in der Pause 3-mal, bringt unter anderem Burke und Bittencourt, ja, und auf einmal sieht das Spiel komplett anders aus. Ja, und du kannst über die erste Halbzeit sagen, das war der absolute Albtraum, aber Werder hatte in der zweiten Halbzeit ja auch noch nicht nur die Zeit, sondern ja auch wirklich das Übergewicht und die Chancen, das Ding auch noch zu drehen. Also wir reden ja über den Pieper-Kopfball an die Latte, wir reden über das 1:1 von Jinma, ja, wir reden über das in meinen Augen zu Unrecht aberkannte Tor nach diesem Torwartausflug. Ja, also und trotzdem ist das halt auch etwas, wo du siehst, sie kriegen die Mentalität einigermaßen in den Griff in der zweiten Halbzeit gegen Bielefeld, aber sie sind auf der anderen Seite auch fußballerisch nicht mehr in der Lage, so ein Powerplay aufzuziehen, dass es dann zwangsläufig fällt. Und das ist für mich der krasseste Unterschied zur Hinrunde.
Ja, richtig, ne? Wobei man da Bielefeld ja sagen muss, spielerisch ist das natürlich für eine Mannschaft wie Werder Bremen schwierig, wenn die beiden wichtigsten Baller in der Mitte mit Duxch und Schmied nicht dabei sind. Ja. Ne? Dann hast du auch noch einen Silva vorne, der da neu im Team ist und mit dem du jetzt auch noch kein ausgeklügeltes, einstudiertes Aufbauspiel durchziehen kannst. Ne? So, da muss man ja dazu sagen, aber trotzdem ist das ein fucking Drittliges.
Ja, genau.
Und wie du meintest, es muss ja nicht schön aussehen. Ja, scheißegal, wie es aussieht, aber du musst die Chancen nutzen.
Ja.
Und das meine ich. Und das sind halt so Sachen, wo dann, ne, das war für den Titel, war ich nämlich, so Honig im Kopf ist, ja, bei Jinma oder bei Stay gegen Wolfsburg oder so, ne? Wenn die diese Dinger machen, die sie in der Hinrunde machen, dann sprechen wir über ein ganz anderes Thema.
Ja, genau.
Jetzt, ne? Aber dass uns das jetzt so bricht, das ist ja das Dramatische an der Geschichte.
Ey, und ich bin noch nie zu einem Heimspiel gefahren, wie jetzt gegen Wolfsburg, mit dem, also wirklich mit der gefühlten Sicherheit, hier nichts zu holen. Ja, gemessen daran war die Leistung vollkommen in Ordnung, ne? Aber ich habe also einfach, mein Gefühl vor dem Spiel war, ey, wir haben Freiburg 0-5 verloren, wir haben in Bielefeld überhaupt nicht die erwartete Reaktion gezeigt, die Werder in der Vergangenheit ja mehrfach schon gezeigt hatte nach so Nackenschlägen. Ja. Und deswegen war mein Gefühl vor Wolfsburg wirklich, ey, jetzt fallen da auch noch alle, es war ja, stand ja auch noch auf der Kippe, etc. Alvero war ja dann auch wirklich krank noch, ne? Schmiedi ist krank geblieben und so, ne?
Jinma fiel noch krank aus,
genau, ne? Duxch und Friedel fehlten sowieso. Also
Schmied auch.
Ich war wirklich komplett konsterniert und sah mich auch ja bis weit in die zweite Halbzeit hinein bestätigt, obwohl mir die erste Halbzeit richtig gut gefallen hat. So bescheuert es klingt.
Wir sind ja zusammen hingefahren, ja, weil ein Überraschungsdate.
Weil, ja. Genau.
Ich ja auch noch dachte, okay, jetzt. Ich hatte halt von vielen Leuten gehört, oh, Stadion ist nicht voll und ich habe keine Lust mehr und ich gehe da nicht hin, diese Dings und so. Und dann dachte ich, nee, komm, Leute, also gerade jetzt, mhm, ja, muss man hin und hatte mich dann noch kurz entschlossen, irgendwie. Hat er das noch geschafft, eine Schicht loszuwerden? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir beide Metronom-Date, überraschend. Mhm. Und ich habe
schön das, war das.
Glitzer, habe das Wasser in deinen Augen gesehen, ja, auf der Hinfahrt und die Angst. Aber bevor wir jetzt gleich zu Wolfsburg kommen, ne, ich möchte noch mal einen kleinen Schritt zurück machen, denn Pokal war Dienstag, wir raus. Übrigens, schade um die schönen Hottakes, die noch im Buch der Wahrheit standen mit dem Pokalsieg. Ist,
ach ja.
Aber das besprechen wir dann das nächste Mal. So, aber danach gab es ja, und das möchte ich nochmal, weil das habe ich dann kaum mitgekriegt wegen der Hamburg-Wahl und Arbeit und so. Dann gab es ja ein Treffen mit den Ultras, weil dann war das Kopfwaschen nicht mehr ganz so freundlich wie nach dem Freiburg-Spiel. Das ist ja vielleicht noch wichtig, dass das zwischen Bielefeld und Wolfsburg war letzte Woche, oder? Täusche ich mich?
Ja, war es, aber man weiß halt gar nichts drüber. Also es gab halt eben nur den Hinweis, da hat was stattgefunden. Und sowohl, also die Ultras sprechen ja der Presse gegenüber sowieso nie, aber auch der Verein sagte, das gehört hier nicht her. Und das ist eine Sache, die haben wir untereinander geklärt. Und das Gespräch ist ruhig und sachlich verlaufen. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass das stattfinden konnte. Aber worum es ging, was der Inhalt war, wollten alle Offiziellen von Werder Gefragten nicht sagen.
Okay, so, aber erklär mal das Setting überhaupt. Also selbst da, das habe ich nicht richtig, was an mir lag letzte Woche. Aber es gab nach dem Bielefeld-Spiel, haben sich die Fans dann wohl beim Verein gemeldet und gesagt, so, wir wollen mal mit der Mannschaft reden.
Oder naja, nach dem Bielefeld-Spiel gab es ja erstmal diese doch sehr verstörenden Meldungen über fliegende Bierbecher und Choreostangen in Richtung der Mannschaft und dass die Ultras teilweise wirklich Ole Werner also weggeschickt haben aus der Kurve und da wirklich...
In Bielefeld,
ja. Und okay, da also ja, wirklich auch Sachen geflogen sind und du, also ich, das hing nicht damit zusammen, ne? Aber ich erinnere mich an Szenen nach dem Spiel, wo Leute wie Pieper komplett verstört vor dem Mikrofon standen und stark, ja, Weiser auch weinte, das tat er nicht nach dem Vorfall mit den Ultras, glaube ich, aber der war halt einfach auch runter mit den Nerven.
Und alle überhaupt nicht mitgekriegt.
Und alle Spieler sagten halt danach angesprochen auf diese Szenen in der Werder-Kurve, wo sie halt eben auch wirklich mit Sachen beworfen worden sind, sagten halt, können wir komplett nachvollziehen. Also die Fans haben allen Grund, wütend zu sein und die fahren hier jedes Mal mit 6.000 Mann zu Auswärtsspielen und schlagen sich ihre Wochenenden um die Ohren und haben dann das Gefühl, dass wir hier nicht alles für den Verein geben. Da wären wir auch sauer, sagen die Spieler und lassen damit dann ja quasi auch irgendwie durchblicken. Ey, wir wissen gerade nicht, woran es liegt. So, wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter, aber wir haben komplett Steine in den Schuhen. So, ne? Und das scheint letzten Endes dann dazu auch geführt zu haben, dass es halt eben dieses Treffen mit den Ultras zwischen Bielefeld und Wolfsburg nochmal gab. Ich fand auch, man hat es gemerkt. Es gab ja ein langes Transparent vor dem Wolfsburg-Spiel in der Ostkurve, ja, auf dem auch nochmal verbalisiert war, von wegen, Leute, wenn ihr für Werder spielt, dann verlangen wir von euch, dass ihr euch für die Raute auf der Brust zerreißt, ja, und dass ihr Engagement und Ehrgeiz zeigt und euch komplett reinhaut. Und zum Aufwärmen und so haben die Ultras nicht ihr übliches Programm und die lautstarke Unterstützung dort schon angestimmt. Das war zumindest das, was auch medial kolportiert worden ist. Und die Stimmung während des Spiels war dann aber gut. Also
ja, lass uns da nochmal gleich drauf gucken, weil ich saß ja mit meiner abgefallenen Last-Minute-Karte. Lieben Gruß an Torben und Nils. Erste Reihe West-Oberrang. Ja, und das war toll, ne? Also mit meiner Barberjacke, ich konnte mich so weit runterlehnen, ja, und nee, aber kann ich ja gleich nochmal sagen, weil uns das natürlich auch auffiel, dass die Ostkurve genau gegenüber schwieg,
ja.
Demonstrativ, das Transparent konnten wir von so weit weg nicht lesen, aber wir haben auf jeden Fall, war das spürbar, zumal dann ja auch im neuen Gästeblock rechts von uns war das, die Wolfsburger richtig, also relativ nervig laut waren. Und ja, da aus der Ostkurve, wie gesagt, mit einem Schweigeprotest mehr oder weniger reagiert wurde, was sich dann geändert hat, als hebt die Hände hoch, zeigt den Werder-Schal und mit der Aufstellung, da kam sie dann ein bisschen und dann auch während des Spiels, glaube ich, haben sie dann auch honoriert, was da, was die Mannschaft da versucht und versucht hat. Aber dazu gleich, ich möchte noch einmal wissen, nach Bielefeld, wie krass ist das denn? Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich bin direkt nach dem Pokalspiel, musste ich in die Nachtschicht. Die erste Meldung, die ich schreiben musste am Dienstagabend war, Pokalsensation, Werder Bremen, Alter, und wenn, dann sitzt du da die ganze Nacht. Aber das hatte ich gar nicht mehr mitbekommen. Das ist ja richtig krass und untypisch Werder eigentlich auch, dass da wirklich dann,
okay. Ja, aber da bricht natürlich auch eine Enttäuschung Bahn, wenn diese Ultras, wie beschrieben, die sich ja wirklich also auch außerhalb der 90 Minuten auf dem Platz halt eben einfach so viel Zeit opfern, ne, für dieses ganze Support-Ding.
Absolut.
Ja, dass du dann halt umso enttäuschter bist, wenn dein Verein irgendwie eine komplette Serie, also eine komplette Halbserie irgendwie sich anschickt, da endlich mal wieder an den internationalen Plätzen zu schnuppern, ja. Und sie dann wirklich, das ist ja gefühlt, ist es ja wirklich so, du hast ja das Gefühl, dass diese Truppe, keine Ahnung, den gefundenen Silberschatz, ja, einfach komplett wieder zurück in den Fluss schmeißt. Also, das ist ja wirklich, und du musst dabei zugucken, wie sie einfach dieses wertvolle Ding, was sie in den Händen halten, einfach nehmen und das Ding einfach komplett wieder zurückwerfen. So.
Ja, richtig, richtig. Und das hat uns ja auch, ne, also da natürlich noch viel schlimmer. Und du musst ja auch bedenken, ich denke, ein Großteil dieser wirklich unserer tapferen Ultras, die waren ja am Freitagabend schon in Freiburg.
Ja.
Ja, also was ja vermutlich, also abgesehen von Kiel, die weiteste Entfernung ist, wo du auswärts hinfahren kannst an einem Freitag. Das heißt, du musst Freitag, das war doch Freitag das Spiel, ne?
Ja, genau.
Du musst ja auch Urlaub nehmen, sonst kommst du da ja gar nicht hin Freitag. Und da ist dann schon der Austausch nach einem 0-5 mit der Truppe, wo man auch schon zu Recht richtig sauer ist als Fan, weil da sind sie ja komplett zerbrochen in Freiburg. Und da ist man noch freundlich und sagt, okay Leute, ihr wisst schon, zerreißt euch gefälligst und jetzt ist Pokal und da wollen wir aber was sehen. Und dann fährst du nach Kack Bielefeld. Und sie zerreißen sich wieder nicht. Also es war zwar nicht so schlimm wie Freiburg, aber ich kann das völlig nachvollziehen.
Total.
Und auch den Frust und so. Und das Krasse ist ja, der Verein hat ja auch nicht gesagt, hört auf, ihr seid böse Ultras und bitte keine Gewalt oder dieser ganze PR-Bullshit, der sonst kommt von anderen Clubs, sondern hat ja auch gesagt, okay, wir verstehen euch schon.
Ja.
Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du in so einer englischen Woche ein Treffen zwischen Spielern und Ultras dann noch organisierst, weil das ja auch eine Belastung für jeden Profi ist, sich da zu rechtfertigen, ist schon so. Und dann gab es auch Tränen bei Spielern, meintest du?
Der Weiser hat geheult nach dem Bielefeld-Spiel. Aber nochmal, also nach meiner Wahrnehmung hatte das nichts mit der Situation in der Kurve zu tun, sondern einfach mit der Enttäuschung, so eine Riesenchance liegen zu lassen. Ne? Weil nochmal, es waren zwei Siege von Berlin weg. So, ne?
Ja, richtig.
Also es wenn man nochmal drüber nachdenkt, wie frustrierend, ey. Wie frustrierend.
Wir haben wirklich in einer Woche diesen kleinen Europa-Traum endgültig zerstört und in die Tonne
getreten.
Ne? Ja. Wirklich, ey, wir hatten Freiburg, wenn du einen Punkt mitnimmst, wir hatten das leichteste Pokallos, das du bekommen kannst. Ja, Halbfinale, alleine das sind schon, glaube ich, 4 oder 5 Millionen an Prämien.
Ja. Ja, genau, 3,6 Millionen oder so waren es, glaube ich, für Bielefeld.
Und dann die Ironie der Geschichte ist ja, dann guckt man trotz dieser Katastrophen, dieses Katastrophenjahrs von Werder, ne, dann guckst du auf die Ansetzung von Samstag, drei Spiele laufen parallel, ne, Werder Wolfsburg, Heidenheim Gladbach und Leipzig gegen Mainz, ja, ja. Alle Samstag 15:30. Die Ironie der Story ist ja, da drei Heimsiege, dann ist Werder selbst in der Bundesliga noch nicht aus dem Rennen raus, ja. Und Mann, es ist so frustrierend.
Und du hast trotzdem jetzt noch 13 Punkte auf den 16. Das darf man ja auch immer nicht vergessen, ne? Also deswegen passt ja auch zurück auf Los eigentlich ganz gut, auch wenn wir jetzt Cry February nehmen, aber zurück auf Los passt ja.
Das können wir so oder so nehmen, ja.
Aber es passt ja auf jeden Fall so gut, weil es jetzt höchste Zeit wird, dass du auch im Kopf wieder zurück auf Los gehst, ja, und dich und jetzt nicht der ganzen Situation hinterher trauerst, sondern jetzt halt den Kopf wieder auf Null stellst und sagst, komm, scheißegal, jetzt mal alle Ziele, alle nicht erreichten Ziele und so, alles jetzt mal zur Seite schieben, jetzt einfach wieder in den Modus kommen, von Spiel zu denken, um das Ding einfach jetzt erstmal sicher in ruhigeres Gewässer zu bringen, um dann zu gucken, was eventuell noch möglich ist mit, also wenn diese Liga weiter so absolut absurd läuft, wie sie bislang gelaufen ist. Denn zur Wahrheit gehört halt auch, ja, und das stimmt auch, ne, Werder spielt, ist in einem ganz schlechten Trend, ja, aber es sind 13 Punkte auf den 16. und da sind jetzt die zwei Punkte, die Bochum am grünen Tisch bekommen hat, schon drin, ja, und es sind nach wie vor, und ich weiß, die Leute lachen mich jetzt aus, aber es sind nach wie vor nur 8 auf den 6. Ich sage bloß, die Position in der Tabelle ist nach unten immer noch größer als nach oben. Und ja, jetzt kommt Leverkusen und danach kommt Gladbach und dann kommt die Länderspielpause und mit ein bisschen Pech gehst du komplett zerstört in die Länderspielpause. Aber es geht halt um den Status quo und der sagt, noch ist nichts passiert, deswegen krieg den Kopf wieder auf die Null, krieg den Kopf wieder aufs Losfeld und dann mal gucken, was geht. Von Spiel zu Spiel denken.
Zurück auf Los passt ja auch unter dem Aspekt, dass wir im Prinzip da stehen, wo wir gestartet sind. Ja, wir sind ja im Prinzip da, wo wir leistungsmäßig hingehören und vom Spielermaterial, vom Können, ne, stehen wir jetzt wieder da, wo wir Anfang der Saison losgerannt sind, ja, und so und sind und kurz nach den Sternen gegriffen haben und sie immerhin ja noch sehen können, wie du richtig sagtest, ne? Und immerhin, klar, das stimmt, stehen wir immerhin auf Los und haben auch mit dem Abstiegskampf jetzt erstmal nichts zu tun, denn das ist der zweite Aspekt, was mir auffiel letzte Woche, als das Urteil kam, wie Bochum Union Bochum gewertet wird, ne, im Sportgericht, dass Bochum die Punkte bekommt, dachte ich, in welcher Werder-Welt leben wir, dass uns diese Meldung überhaupt nicht interessiert?
Ja.
Weil wir eben vom Abstiegskampf sehr, sehr weit entfernt sind. Ja. Und das, wie gesagt, heißt nicht, dass das jetzt eine tolle Saison war. Es war nur eine starke Hinserie. Und das heißt auch trotzdem noch, dass das einfach richtig scheiße war, dieser Februar. Und dass wir das nicht mit irgendwer, auch wenn es 1000 Gründe dafür gab, für die wir nichts konnten, vielleicht gibt es genauso gut 1000, für die wir was können.
Ja.
Und wir hatten in den langen Jahren Wurm-Podcast ja auch schon verschiedene Zeitabschnitte, sag ich mal. Abstiegskampf und Klasse gehalten, abgestiegen, zweite Liga, aufgestiegen und so weiter. Ne? So lange gibt es den Wurm-Podcast ja schon. Und wir hatten immer mal wieder den Begriff vom Scheuermann. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, klar. Parallel klicke ich mich gerade durch das Restprogramm, der Scheuermann, entschuldige.
Der Scheuermann war, glaube ich, eine Geschichte, die Jugendliche haben, die zu schnell wachsen.
Wachstumsschmerz, genau.
Genau, und zwar irgendwas, Wirbelsäule, irgendwie knirschen dann zwei Wirbel aufeinander oder so, weil irgendwie alles nicht gleichzeitig schnell genug wächst, fasse ich mal medizinisch korrekt.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein gefährliches Halbwissen, aber es klingt okay.
Aus der Worum-Podcast Charité, ja. Chefarztbehandlung. So, und genau diesen Wachstumsschmerz hatte Werder halt auch schon ein paar Mal. Also die Entwicklung seit Ole Werner ging ja immer nach vorne und trotzdem gab es dann immer Momente und Phasen, wo du merktest, mit dem, was wir jetzt im Portfolio haben, stoßen wir an unsere Grenzen. Ja, Scheuermann, Wachstumsschmerz, bis hierhin geht es und jetzt müssen wir warten und uns was Neues überlegen. Das Jahr nach Füllkrug zum Beispiel war auch so, da musste man dann alles nochmal neu chiropraktisch anordnen und dann wuchs Werder Bremen wieder gleichmäßig. Und vielleicht sind wir jetzt wieder an einem Punkt, wo wir stehen, dass wir sagen, okay, es ist ausgereizt, der Wachstumsschub bis zum unteren Ende Europaplätze. Ja, und jetzt ist der nächste Step gefragt und vielleicht mehr Qualität und vielleicht in der Situation, in der wir waren, Spieler mit einem Ticken mehr Qualität hätten diese Momente vielleicht anders gemeistert. Who knows? Ja. Und vielleicht ist da jetzt wieder der Scheuermann. Ne? Oder ich sage es noch einmal anders und dann höre ich auch auf damit. Werder ist wie ein Fahrrad. Ja, Werder ist wie ein Fahrrad, wie so ein Tandem. Es muss immer fahren und es müssen immer alle treten, sonst kippt es um.
Ja.
Und liegt. Ja. Ja? Und wenn einer oder zwei oder drei oder alle die Füße hochnehmen bei diesem Fahrrad und wir uns nicht mehr nach vorne bewegen, dann kippen wir um und dann kommen wir im Berg nicht hoch. So. Und das ist ja die letzten Wochen dann passiert, ne, was Ole ja auch ansprach und Leo und ja auch andere oder Friedel, die halt meinten, hier denkt nur noch jeder an sich, wir zeigen mit dem Finger aufeinander und ja, es ist so wie die Füße hochnehmen und nicht mehr treten, dann kippst du um.
Oder einer beim Fahren halt einen Krampf hat und nicht mehr richtig mittreten kann. Ja, ja, ich bin im Bild bei dir. Letzten Endes, und das ist dann, glaube ich, letzten Endes ist jetzt wirklich der wichtigste Punkt. Es ist jetzt oberste Prämisse, sollte es sein, nicht noch in den Abstiegskampf zu rutschen. Richtig. So, und wenn du das schnell in den Kopf verankert bekommst, dann werden auch so Spiele wie jetzt kommendes Wochenende in Leverkusen oder dann kommen ja dann auch noch Frankfurt und Stuttgart relativ zeitnah, dann werden wir dort auch wieder eine kratzende, beißende, grasfressende Mannschaft sehen, wenn sie es schafft, diesen Schalter im Kopf umzulegen. Und dann wird sie nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Wenn sie jetzt aber weiter trudeln lässt und weiter hadert mit, ach meine Güte, warum schaffen wir es denn nicht nach Europa, dann wird es ein böses Erwachen geben. Und deswegen ist es immens wichtig und toi toi toi, dass sie das packen, dass sie halt ganz schnell wieder in den Grasfressermodus kommen.
Ja, halt einfach nicht mehr ja. So fragil. Ne, dass man die nur einmal anpusten muss und Werder fällt um. Aber Frage, und macht jetzt, glaube ich, mehr Sinn, als auf Bayer Leverkusen vorauszublicken. Ja. Hast du das nicht ansatzweise schon gesehen jetzt gegen Wolfsburg?
Ja, also habe ich. Und deswegen glaube ich halt eben auch, dass zum Beispiel dieses Gespräch mit den Fans und so diese nochmal dieses Rückversichern von, ey, wir wollen wirklich, aber irgendwas ist gerade in unseren Köpfen los und bitte sprecht oder glaubt uns, wenn wir sagen, wir wollen. Und dass es da halt eben eine Aussprache gegeben hat. Ich fand, das hat man gesehen. Aber was im Spiel gegen Wolfsburg halt wirklich zum Tragen gekommen ist, ist das, was wir gerade schon gesagt haben, dieses Overthinking. Ja, also, dass der Kopf gerade das schwerste Körperteil ist. So bei der Mannschaft. Ja. Ja, und dass man halt eben diese Leichtigkeit vor dem Tor nicht mehr hat und dass man mit jedem Pfostenschuss, Stichwort Silber gegen Wolfsburg oder so, anfängt zu hadern, anstatt genau wie du gesagt hast, zu sagen, komm, weiter jetzt, dann halt eben die nächste. Ja.
Okay.
Und so wird alles übergroß und überschwer. Und ich glaube, dass, genau, dann sind wir wieder an dem Punkt, dass der Knoten einmal platzen muss. Du brauchst jetzt nur einmal eine Szene, wo du das Gefühl hast, jetzt ist das Glück gerade wieder zu uns ausgeschlagen. Ja, und dann wird's vielleicht schon leichter, denn nochmal, ich glaube, leistungstechnisch und auch teamtechnisch ist dieses, was wir vor ein paar Wochen noch gesagt haben, diese Angst, dass das Ubuntu komplett weg ist, ja, diese Angst ist bei mir nicht mehr so groß. Ich glaube bloß einfach, dass sie jetzt schnell wieder ein Erfolgserlebnis brauchen, um dann auch schnell den Teamgeist wieder komplett wiederzufinden.
Genau, aber das finde ich die entscheidende Frage, ne? Und die hast du mir jetzt, danke für deine Gedanken dazu, ne? Weil das ist ja, das Ding war ja, es gab ja wirklich Zweifel an Ubuntu, ja? Von wegen, jeder denkt nur noch an sich und so weiter und das Zerfallen in Freiburg, also auch schon gegen Hoffenheim und Freiburg und Bielefeld sprach ja dafür. Ich sehe das nämlich genau wie du. Ich habe da schon ein anderes Team wieder gesehen.
Ja.
Zu Hause gegen Wolfsburg. Ja, zwar auch nichts mitgenommen, aber zumindest nicht auseinandergebrochen. Ja. Und bis zum Ende zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles versucht, und um auch das Stadion wieder hinter sich zu bringen. Und ich finde, man hat auch gemerkt, also ich habe schon in der Hinrunde mehr Barberjacken in der 38. pfeifen hören, wenn es noch, keine Ahnung, 0-0 gegen Kiel stand oder so. Hier stand es dann 0-2 irgendwie in der 50. und trotzdem gab es keine Pfiffe, weil die Fans haben schon honoriert, glaube ich, dass sie sich Mühe geben, fand ich.
Ja, und sie haben sich halt auch in der ersten Halbzeit endlich auch mal wieder in eine Handvoll an Chancen selbst erarbeitet.
Ja. Wie viele Chancen waren denn das?
Ja.
Ich habe eben die Zusammenfassung, die Sky, die längere, mir noch mal angeguckt. Wie gesagt, wir saßen ja West-Oberrang und Wolfsburg hatte die Platzwahl gewonnen. Das heißt, Werder hat zuerst auf die Ostkurve gespielt, auf deine Seite. Und wenn ich, da habe ich mir immer vorgestellt, wo du sitzt, ja, ey, genau auf Höhe Seite vom, ja, Fünfer oder Elfer vielleicht, ja. Alter, was waren denn das? Das waren ja 6 oder 7 hundertprozentige.
Ja, ich lag mehrfach zwischen den Reihen, weil ich nicht glauben konnte, was wir da haben liegen lassen. Der Pfostenschuss von Silva, diese Riesenchance von Steje, dann einen so einen komischen Ball von Weiser, den der Keeper noch irgendwie im Fallen wegkratzt, dann Veljkovic nach einem Eckball auf der Linie, wo ihn der Torwart noch abräumt und wir erst dachten, es gibt Elfmeter. Ja, also wirklich.
Abseits war dann, glaube ich, ja.
So viele Möglichkeiten. Wo du einfach, ja, im Normalfall, meinte ich dann zu Jens auch, ne, in der Hinrunde gehst du mit 3-1 in die Pause, weil einfach 3 von diesen Riesenchancen aufgrund eines großen Karma-Moments irgendwie reinfallen. Das ist jetzt komplett weg, dieses Glück. So.
Ja. Ja, es ist wirklich ärgerlich. Wobei, wie gesagt, klar, da sind dieses Ding von Silva, übrigens, ich fand den richtig stark.
Ja, der erste Halbzeit war der super.
Spiel stärker, auch wenn du bedenkst, die Umstände, ne, unter denen wir da gerade auflaufen, auch personell. Also ich glaube, die Kombination Silva-Birky hat noch nicht mal zusammen trainiert.
Ja. So, Birky war also, auch gut.
Birky war auch
erste Halbzeit wirklich gut. Gutes Spiel gemacht, ja.
Ja, das stimmt. Was wollte ich denn
jetzt? Hol mich mal nochmal schnell ins Boot. Wie machen wir denn jetzt diese Woche vor dem Leverkusen-Spiel noch weiter? Du bist ein bisschen flexibler als ich, ne?
Ich bin recht flexibel diese Woche. Wann spielen wir?
Am Samstag um 15:30 Uhr.
Okay. Leverkusen hat ja noch Champions League gegen
Bayern. Genau.
Diese Woche. Ich möchte auf jeden Fall noch eine Folge machen mit dir.
Ja, also müssen wir gucken. Bei mir wird es halt beruflich einfach ein bisschen kritisch. Am ehesten noch Donnerstag, wenn wir es irgendwo reinschieben können. Ansonsten notfalls Freitag, aber dann sind wir auch schon wieder sehr, also schmerzhaft nah am Spiel. Wir müssen einfach gucken.
Wir versuchen am Donnerstag. Hast du jetzt Zeitdruck, weil du hier schon?
Ja, ich habe so Zeitdruck.
Überall die Hände schüttelst, dann sag mir bitte nur noch einmal und können wir dann ja, wenn wir diese Woche noch eine Folge machen, auch nochmal zurückblicken. Aber ey, bitte, eigentlich ja der größte Moment für Boomer, wenn sie sich zurücklehnen und sagen können, ich hab's euch doch gesagt, aber das Spiel hat leider unser Torwart verloren, oder nicht? Tut mir leid.
Ja, das ist leider Gottes, kann man das nicht anders sagen. Das ist einfach, wenn du mit diesem Gefühl von wir müssen jetzt dem ganzen Stadion zeigen, dass wir es verstanden haben, die Kritik, wenn du dann nach 6 Minuten ein Tor fängst, das Wimmer mit dem Arsch über die Linie drückt, weil unser Torwart unter Ball durchspringt, dann ist das einfach nicht von der Hand zu weisen. Das ist leider so.
Ey, wirklich genau vor uns, ne? West-Oberrang, Reihe 1, ne? Und das war wirklich, es hat sich so schlimm angefühlt. Diese Ecke, ja, die ist, also beim Tischtennis hätte man früher gesagt, reingeschupft.
Ja.
Die ist so reingechippt.
Moonball.
Ja.
Da ist Schnee drauf.
Ja, genau. Und der fällt 3 Meter vor der Linie, fällt der runter. Ja. Und Zetterer ist ja nicht mal bedrängt.
Ja, das ist, ja. Das sah komisch
aus. Und hinter ihm macht den Wimmer, der auch kein Kopfballungeheuer ist. Ja. Mit der Hüfte, ey Mann, und das wirklich, du konntest bis Westoberrang, sag ich mal, danach, du konntest die Angst riechen.
Ja. Ja. Ne?
Du konntest bei Zetterer die Angst riechen und das will ich noch eben kurz loswerden, weil das auch nochmal in diese Kopfgeschichte reinspielt. Da war ein kurzer Moment, da haben wir nämlich beobachtet, Nils, Torben und ich, die Reaktion der anderen Spieler auf diesen offensichtlichen Torwartfehler und nicht den ersten in den letzten Wochen. Die drehen sich weg und winken ab, sie sagen nichts, aber da war so ein Frustmoment. Ja. Dieses, ey, jetzt nicht schon wieder Zetti. Ey, ja. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, und vor allem auch nach 6 Minuten, das ist halt für Wolfsburg, also die mussten sich ja noch nicht mal in das Spiel reinarbeiten. Es fällt ihnen ja in den Schoß.
Weißt du, wann Wolfsburg das zweite Mal aufs Tor geschossen hat?
Du hast es mir erzählt, ich weiß es nicht mehr genau.
Es gab 2 Minuten, die haben wir uns notiert. In der 27. Minute hat Zetti das erste Mal den Ball in der Hand.
Ja.
27. mit davor nur Fußkontakte.
Ja, mehr musste Wolfsburg auch nicht machen. Sie haben ja geführt.
Ja, und Wolfsburg hatte insgesamt, glaube ich, bis zur 4 Torschüsse.
Ja, wir hatten 8-2 Ecken und das war einfach, ja.
Aber der eine Torschuss ist mit dem Arsch, ja. Und dann der dritte Torschuss im Spiel ist 46. aus 30 Metern. Ja. Ey, und auch da freie Sicht, Westoberrang, ne? Und ich dachte, also, wie kann der denn reingehen?
Ja.
Also, der ist dann noch abgefälscht und so und vielleicht nicht so 1000%iger Fehler, aber...
ein guter Keeper hat den.
Ja, und ein guter Keeper fängt Liga 2 oder wo ist man?
Nee, sagen wir es anders. Zetti in Normalform hat den auch. So. Ja, auch bei Zetterer ist das gerade ein totales Kopfding. Wirklich.
Richtig. So. Und das merkst du, aber das kann nicht sein, dass du als Torwart dann nicht entschlossen in deinen Fünfer hochspringst und einen Ball fängst, den ich fange. Ja. Also wirklich. Das ist nur eine Sache der Entschlossenheit und das ist nicht gut. Ich frage einmal ganz kurz, ich weiß, du musst los, ne? Und frag Ende der Woche, nächste Folge nochmal Backhaus mal bringen?
Nee.
Gut.
Nee, würde ich auch also, so sehen. Weil Backhaus also erstens, die Last ist undankbar, die der tragen muss. Zweitens, der ist noch nicht so weit.
Ja.
Ja, und den machst du kaputt, wenn du den jetzt gegen Leverkusen sogar also irgendwie noch reinschmeißt. In Leverkusen.
Bin ich bei dir bei Torhütern und jeder, der uns regelmäßig hört, weiß, auch da kommt der Boomer und sagt, ich hab's euch doch gesagt. Ja. Aber hohe Bälle und Weitschüsse.
Aber Zetti muss da jetzt durch. Und das macht ihn, das wird ihn auch stärker machen. Denn nochmal, ich bleib dabei, ne? Fußballerisch ist dieser Wechsel für Werder ein Geschenk gewesen. So.
Absolut.
Und da müssen wir jetzt wirklich durch, ja.
Aber es hilft nichts, wenn jeder Freistoß und jeder Fernschuss und jeder hohe Ball gleich drin. Ey, wie gesagt, Wolfsburg, 4 Torschüsse.
Ja. Aber dann 2-1. Dann wäre ich wirklich dafür zu sagen, okay, dann schmeißen wir Zetti raus, sondern Zetti, get your shit together, fuck. Ja.
So. Richtig, und sehe ich ganz genauso, ne? Ja. Ich will auch, also ein Feldspieler mit der Form wechseln, mal auf die Bank, aber beim Torwart nicht.
Nee,
und bin ich bei dir, trotzdem, man muss diese Fehler benennen und auch das habe ich schon vor einem halben Jahr gesagt, dann muss man sich vielleicht überlegen, ob die Abwehrspieler ihn schützen, wenn sie wissen, der kann nicht so hoch springen.
Ja,
ist ja so.
Ja. Ne? Mein Freund,
ich zieh hier
den Berufsstrich. Wir versuchen auf jeden Fall noch eine Folge vor Leverkusen zu machen und ich finde, mit einer Stunde Frustbewältigung könnt ihr da draußen hoffentlich zumindest auch wieder ein bisschen anfangen, wenn es darum geht, nochmal leise vor sich hin zu grummeln oder womöglich auch mich oder Thomas für die ein oder andere Meinung in Sack und Asche zu verfluchen. Sei es wie es ist, wir glauben fest dran, dass wir in irgendeiner Form noch die Mentalitätskurve Kurve kriegen, auch wenn es für Europa wohl nicht mehr reicht, dann doch wenigstens dafür, dass wir hoffentlich relativ schnell sagen können, Abstiegskampf ist und bleibt dieses Jahr oder diese Saison nichts, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Ich glaube, das ist eine sehr salomonische Zielsetzung jetzt erstmal für die nächsten Wochen. Mein Süßen, wir schnacken nochmal und ja, versprich mir, dass wir noch eine Folge machen. Ich finde nämlich auch, dass wir das vor Leverkusen auf jeden Fall noch tun müssen.
Ja, ich fühle auch so ein bisschen Bringschuld gegenüber der besten Bubble der Welt aller Zeiten. Und was wir uns vorgenommen haben, und ich hoffe jetzt heute Morgen oder übermorgen spätestens machen, der neue W-Trend.
Ah, ja.
Den werden wir abfragen.
Müssen wir, stimmt.
Wie fühlt die
das
Bubble
Ergebnis
einmal?
Wird desaströs.
Wir hatten gesagt, Fieber messen regelmäßig. Ja. Und ich weiß noch, die letzte Umfrage ergab ein Rekordhoch.
Ja.
Und ich erwarte jetzt nach diesem Februar den größten Absturz seit der Ampel.
Ja, davon kannst du ausgehen, glaube ich.
Mein Freund, haben wir uns jetzt für Cry February entschieden?
Ja. Und ich kümmere mich um den Rest. Wir hauen die Folge gleich raus. Wenn ihr das hier hört, dann haben wir das in der Tat getan. ja, mein Süßen, dann schnacken wir. Und euch da draußen erstmal gute Frustbewältigung, weiter schönes Durchhalten und ja, wir hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zuversicht mit Blick aufs Wochenende. Und wenn es nur das Pfeifen im Wald ist. Haut rein, ihr Lieben.
Jawohl. Gute Woche wünschen wir. Danke fürs Zuhören.
Ciao.